Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Und was wir jetzt machen, ist, wir ziehen quasi per Drag and Drop das Internet in euer Radio rein. Es wird unter anderem um künstliche Intelligenz gehen. Wir wollen mal gucken, ob vielleicht wir in Zukunft uns auch zum Beispiel in Computerprogramme oder Computer verlieben werden, weil sie uns immer ähnlicher werden und wir gar keinen Unterschied mehr sehen können eigentlich zwischen oder spüren können zwischen Mensch und Maschine. Außerdem schauen wir uns mal die Factory Berlin an. Das ist so ein Startup-Campus, der in Berlin-Mitte aufgemacht hat und also ganz viele tolle Tech-Unternehmen hauptsächlich zusammenbringt in einem Gebäude und damit also auch die Startup-Szene in Berlin stärken will. Und wir sprechen nochmal über die Crowdreporter. Die haben ja gemeinsam ein Online-Magazin crowdfunden wollen, hatten die schon mal im Mai hier zu Gast und das Ganze war jetzt erfolgreich. Insgesamt haben sie also 15.000 oder sogar mehr als 15.000 Unterstützer gefunden, die sie mit Geld beworfen haben. Und wie es jetzt also mit diesem Online-Magazin weitergehen soll, das klären wir alles bei Trackback.
Fritz Trackback.
Bei Trackback hört ihr auch immer Netzmusik, die soll jetzt nämlich kommen. Und zwar gibt es so Netlabels, die also im Internet ihre Künstler unter freien Lizenzen oder der respektive CC-Lizenz veröffentlichen lassen. Und die finden häufig eben nicht so Platz im Mainstream und haben deswegen eben auch keinen klassischen Plattenvertrag. Zum Beispiel Kitty. Die hat nämlich eine gesamte EP über, Achtung, Springkräuter gemacht. Englisch Impatience heißen die. Und natürlich denkt man bei Springkräutern so ein bisschen so, hä, wie soll denn das klingen? So nach Blümchen und Kräutern kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Klingt aber tatsächlich ganz, ganz anders, als man es im ersten Moment vielleicht vermuten würde. Deswegen hören wir am besten da jetzt direkt mal rein. Und zwar in Morgenstub von Kitty von eben dieser Springkräuter-EP Impatience. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr mal ins Blog zur Sendung gehen. trackback.fritz.de, denn da bekommt ihr all diese Netzmusik aus dieser Sendung nochmal verlinkt und könnt sie euch im Anschluss an die Sendung runterladen.
Chemical leg, so I can smile at what
Musik unter der CC, unter der Creative Commons Lizenz. Diese wunderbare Netzmusik bekommt ihr nochmal zum Download bei uns im Blog zur Sendung.
Fritz Trackpack. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch ja jede Woche ein paar Links, über die wir so unter der Woche im Netz gestolpert sind und dachten so, Mensch, die sollten doch auch auf jeden Fall von euch mal gehört werden. Diesmal geht es um Knutschen. Es geht um Knutschen, wie großartig. Außerdem um die etwas anderen Fußball-Brasilien-Empfehlungen und um Fußball-Trickshots. Die Linktipps hat Scarlett für euch.
Ihr braucht kein großer Fußballfan sein, um Gefallen an Remy Gaillards neuestem Video zur Fußball-WM zu finden. Darin hat der französische Internet-Witzbold 8 Minuten lang einige Fußball-Trickshots zusammengestellt. Zum Beispiel kickt er über 2 Straßenbahnschienen hinweg mit dem Ball eine Bierdose in den Mülleimer. Oder er wirft eine Frisbee in die Luft, um sie danach zielgenau mit dem Fußball abzuschießen. Ziemlich beeindruckend. Wie häufig er jeden Trick wiederholen musste, bis der geklappt hat und wie lange ein Nationalspieler dafür brauchen würde, das ist uns nicht bekannt. Ernsthaftere Unterhaltung anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es auf dem Sibera-Blog. Das Blog der virtuellen Fachbibliothek Iberoamerika, Spanien, Portugal hat euch nämlich ein paar Lese-, Seh- und Hörempfehlungen zum Gastgeberland Brasilien zusammengetragen. Hier findet ihr Dokumentationen, Reportagen und Radio-Features, die sich auch kritisch mit der Bedeutung des Fußballs für Brasilien auseinandersetzen. Veranstaltungen wie die Fußball-WM sollen ja auch zur Völkerverständigung beitragen. Wir haben eine Idee, wie das noch besser funktioniert. Küssen! Zumindest ist laut einer Studie Küssen auch für Paarbeziehungen besonders wichtig, sogar wichtiger als Sex. Warum das so ist, darum geht es in dem Interview mit dem Paartherapeuten und Sexualforscher Professor Dr. Ulrich Clement im Zeitmagazin Online. Und was für Paare gut ist, kann für ganze Völker ja auch nicht schlecht sein. Der Online-Journalismus ist kaputt. Damit warb das Online-Magazin Krautreporter bei einem Crowdfunding um Unterstützung. Dass das zumindest nicht ganz stimmen kann, beweist jedes Jahr der Grimme Online Award, der herausragende publizistische Leistungen im Netz ehrt. Und jetzt seid ihr gefragt. Auf der Seite der TV-Spielfilm könnt ihr zwischen 24 nominierten Webseiten eure Lieblinge für den Publikumspreis auswählen. Ein Blick auf die Nominierten lohnt sich in jedem Fall. Einmischen geht nicht nur beim Grimme Online Award, sondern auch wenn es um Datenmissbrauch durch Internetkonzerne geht. Spiegel Online berichtet, dass ein Gesetz in Arbeit ist, das es Verbraucherschutzverbänden erlaubt, in eurem Interesse gegen den missbräuchlichen Handel mit euren Daten vorzugehen. Denn viele Nutzer scheuen sich, alleine in den Kampf gegen große Internetunternehmen zu ziehen. Mit diesem Gesetz könnte die Position der Nutzer deutlich verbessert werden. Weiße Männer. Für die macht Ubisoft seine Spiele, behauptet Jens Scholz in einem Artikel auf seinem gleichnamigen Blog. Zumindest bietet Ubisoft in seinen aktuellen Spiele-Blockbustern nur weiße männliche Spielcharaktere an. Begründung? Zu viel Aufwand. Blogger Jens hält das für eine fadenscheinige Begründung. Warum könnt ihr in seinem lesenswerten Rant auf jensscholz.com nachlesen.
Und den Link dazu, den findet ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Die Krautreporter, die eben schon angesprochen wurden, um die geht's hier auch später nochmal. Und zwar werden wir mit Sebastian Esser, einem der Gründer von Krautreporter, nochmal darüber sprechen, wie das jetzt eigentlich weitergehen soll mit dem Online-Magazin, das ja erfolgreich in dieser Woche gecrowdfundet wurde. Haus aus Schrott von Maxim. Netzmusik.
Ich baue mir ein Haus aus Schrott, in meinem Feld aus weißer Asche, mein Paradies aus Schutt. Pflanze Blumen in meinem Garten, Brennnesseln und Disteln, niemand macht mir das kaputt. Wenn die Sonne untergeht, am versmockten Horizont, steig ich auf mein Wellblechdach und lasse die Blicke schweifen übers vergiftete Meer und die vor sich hin rostenden Wracks. Und ich puste Seifenblasen in die verschmutzte Luft und schau den Träumen beim Platzen zu. Und wie es war, bevor du gingst, hab ich längst vergessen. Alles ist wunderschön und gut. Ich hab meine kleine Welt mit hübschem Bunt und Plastikmüll geschmückt. Ich trage meine Lieblingslumpen und weine Tränen des Glücks. Und das Glas ist so voll und das Gras ist so grün, wie es ist. Aber deine Augen sehen, was sie wollen. ist ein Ruin aus Gold. Und ich sitze zwischen überteuerten Gemälden und totdesignten Möbeln, bin gelangweilt und verwöhnt. Es wächst Unkraut in meinem Garten, Orchideen und Rosen, und niemand redet mir das schön. Sie bringen riesig große Zeller mit winzigen Portionen, aber alles schmeckt nach nichts. Und ich spiegel mich im Silber und ich seh furchtbar alt aus, keine Falte im Gesicht. Und das Glas ist so voll und das Glas ist so grün.
Aus Reggae-Kreisen ist er ja schon länger bekannt, Maxime. Aber erst so vor 2 Jahren hat er mit seinem Album Asphalt den richtig großen Durchbruch geschafft, indem er sich eher so als Singer-Songwriter versucht hat. Und jetzt kommt auch schon das nächste Album hinterher, Staub heißt es. Und ihr könnt euch schon mal einen kleinen Maxime-Vorgeschmack holen, kostenlos aus dem Netz von Haus aus Schrott im Microboy Remix. Den Song habt ihr gerade gehört. Und wer richtig spontan ist, der kann sich heute sogar noch Maxime live angucken. Der spielt nämlich beim Kein-Festival im Orwo Haus in Berlin. Wenn er da ganz schnell noch loslauft, dann schafft er das auf jeden Fall, den Maxime auch noch live zu sehen. Wow, ein Chatbot besteht den Turing-Test und das ist der Durchbruch im Bereich der künstlichen Intelligenz. So oder so ähnlich titelt zumindest in dieser Woche viele Medien. In der Meldung ging es nämlich darum, dass sich eine Software als ein 13-jähriger Junge namens Eugene Goostman ausgegeben hatte und von Menschen als Mensch und eben nicht als Computerprogramm identifiziert wurde, wenn die mit dem gechattet haben. Doch kurze Zeit später schon gab es eine jede Menge Widerstand zu diesen Meldungen, denn der Turing-Test, der ist ja eigentlich überhaupt nicht geeignet, um künstliche Intelligenz nachzuweisen. Und außerdem hat so ein Chatbot ja auch eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, was nun eigentlich stimmt und wie weit die Forschung tatsächlich auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ist. Das klären wir jetzt mit Reinhard Karger vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Hallo Herr Karger.
Einen schönen guten Tag.
Was ist denn nun dran an Eugene Goostman, beziehungsweise sprechen Sie von künstlicher Intelligenz, wenn so eine Software einem Menschen vorgaukelt, ein Mensch zu sein?
Also wenn ein Chatbot das tatsächlich vorgaukeln könnte, so dass man es glauben könnte, dann würde man schon von künstlicher Intelligenz sprechen können. Also das ganz bestimmt. Aber Eugene Ghostman, würde man sagen, erfüllt diese Kriterien nicht. Da sind viele Dinge auffällig, wenn man ihn selber ausprobiert, und das kann man natürlich machen und man sollte es übrigens tun. Dann wird man sich fragen, naja, ihr lieben Leute, wer saß da in der Jury und wie kommt ihr eigentlich da drauf, auf so einen Chatbot reinzufallen, beziehungsweise wie kommt ihr da drauf, nicht herauszufinden, dass dies, naja, ein nettes Programm ist, aber jetzt nun wirklich nicht verwechselt werden kann mit einem Menschen.
Warum wären Sie denn nicht darauf reingefallen?
Also warum wäre ich nicht drauf reingefallen? Das ist jetzt die, also erstmal muss man klären, in welchem Modus hätte ich mich denn mit Eugene Ghostman unterhalten? Wäre ich Mitglied einer Jury gewesen, hätte ich natürlich versucht, ihn aufs Glatteis zu führen. Habe ich auch direkt gemacht und habe ihn dann quasi so etwas gefragt, ob er eine Schwester hat. Daraufhin sagt er, nö, ich habe einen älteren Bruder. Dann frage ich ihn, ob sein Bruder jünger ist als er. Dann sagt er, who knows? Dann frage ich ihn, mag deine Schwester eigentlich Hunde? Da sagt er, no, I hate dogs barking. Also nein, ich hasse es, wenn Hunde bellen. Und so geht es weiter. Man fragt ihn, wo er herkommt. Er sagt, aus Odessa, das ist eine Stadt in der Ukraine. Dann fragt man ihn, ja, ist Odessa eine Stadt in Deutschland? Und dann sagt er auch, who knows, wahrscheinlich in Europa. Das sind ganz viele, also wenn man in diesem Modus des Testens tatsächlich mit Eugene Ghostman spricht, keine Chance, den mit einem Menschen zu verwechseln. Jetzt aber andersherum. Sie sitzen da abends um 22.45 Uhr auf Twitter und auf einmal werden Sie quasi angechattet von einem Bot. Und Sie wissen es jetzt nicht. Sie bekommen so Direct Messages. In der Situation wäre ich mir nicht so sicher, wie schnell man tatsächlich merkt, dass es hier eine Maschine ist, die mit einem chattet und nicht ein Mensch. Ganz andere Haltung, ganz andere Möglichkeiten.
Also könnte man eigentlich sagen, in gerade diesem Testszenario hätte doch eigentlich einigen der Tester auffallen müssen oder zumindest deutlich mehr Testern auffallen müssen, dass da also ein Bot hintersteckt. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eigentlich ein vernünftiger Test, der vielleicht ein bisschen zuverlässiger ist, um künstliche Intelligenz nachzuweisen?
Also auch hier muss man sagen, im Juni 2014, ungefähr exakt 60 Jahre nach dem Tod von Alan Turing, dass das erste System der Welt diesen Turing-Test besteht, allein das würde man schon sagen, naja, da haben wohl die Tester irgendwie vorher erstmal ein bisschen Prösterchen gemacht. Und dann waren sie einfach großzügig und wollten jetzt irgendwie diesen Todestag irgendwie nochmal feiern. Alan Turing hat wahnsinnige Verdienste und so weiter. So, was wären jetzt also Tests, wo man wirklich sagen könnte, hier handelt es sich um künstliche Intelligenz. Nun, man würde sagen, es handelt sich immer da um künstliche Intelligenz, wo Maschinen Dinge tun, die, wenn es Menschen tun, wir von Intelligenz sprechen. Also natürlich haben wir bei Diktiersystemen künstliche Intelligenz. Natürlich haben wir ganz oft bei Suche mit Google oder mit anderen Suchmaschinenbetreibern haben wir Ergebnisse von künstlicher Intelligenz. Also das ist fraglos. Wir haben ganz bestimmt Erfolge der künstlichen Intelligenz bei den Schachcomputern, die jetzt, sagen wir mal, 17 Jahre lang auf weltmeisterlichem Niveau sprechen. Da haben wir überall künstliche Intelligenz. Aber wir haben noch nicht eine vollständige Simulation, jetzt KI-Simulation eines tatsächlich umfänglichen Menschen.
Okay, das heißt also, der Test an sich ist gar nicht falsch, sondern mehr der Bot, der dahinter steckt, der ist vielleicht noch nicht so gut.
Der Test ist gar nicht verkehrt, aber es ist auch kein Test, sondern es ist ein Konzept. Und wenn man sich vorstellt, mein Gott, was für ein toller Gedanke, 1950, Alan Turing, der Zweite Weltkrieg gerade vorbei, und Alan Turing denkt über die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen nach. Und dann denkt er sich aus, naja, wenn diese Maschinen wirklich was können und wir können sie in einem getippten Dialog jetzt nicht mehr unterscheiden von Menschen, ja, dann werden sie doch wohl eine neue Stufe erreicht haben. Das ist ganz klasse, aber das ist ein Konzept. Und das ist kein Test. Ein Test muss man wiederholen können und man muss klare Probleme haben, man muss klare Antworten haben. Also das geht alles irgendwie hier konzeptuell in eine hervorragende Richtung, aber jetzt wirklich nicht als Experiment.
Okay, wir werden gleich nochmal eine Runde weitersprechen über künstliche Intelligenz und zwar wie weit wir da tatsächlich schon sind und wollen auch mal in die Zukunft schauen, wie vielleicht künstliche Intelligenz in ein paar Jahren aussehen könnte, ob dann tatsächlich Software uns so weit vorgaukeln kann, ein Mensch zu sein, auch mit vielleicht einer perfekten Stimme, das wollen wir alles gleich nochmal klären. Herr Kager, bleiben Sie einen Moment dran, wir hören uns gleich wieder.
Das mache ich.
Und für euch gibt es jetzt erstmal Netzmusik, und zwar von Tula, Toy Soldiers.
Well,
Tula haben ja mal als Folkband angefangen und dann haben sich immer gedacht, Folk, das ist ja so von gestern, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Rock und Alternative und so hört sich das jetzt an. Toy Soldiers habt ihr gerade gehört, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch den Song auch aus dem Netz ziehen und das für Umme. Und den Link dazu gibt es in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de ist die Adresse, wo ihr dann nochmal alles findet.
Fritz Trackback.
Wir haben ja eben schon mit Reinhard Kager vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz über den Chatbot Eugene Gooseman gesprochen. Der hat sich nämlich als echter Junge ausgegeben und damit echte Menschen aufs Glatteis geführt. Also die haben dann wirklich gedacht, da säße ein Junge und würde mit denen chatten und es wäre gar kein Computerprogramm. Und jetzt wollen wir mal etwas genauer schauen, wie weit die Forschung bzw. die Technik heute schon in Sachen künstlicher Intelligenz ist. Und deswegen ist Reinhard Kager immer noch bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo.
Jeder hat ja heute irgendwie ein smartes Gerät zu Hause oder fast jeder, würde ich behaupten. Schon alleine, weil ja fast jeder ein Smartphone hat, da sagt es der Name ja quasi schon. Kann man da auch schon wirklich davon reden, dass das wirklich intelligente Geräte im Sinne der künstlichen Intelligenz sind?
Also ich würde sagen, Smartphones haben Aspekte von künstlicher Intelligenz und deswegen würde man schon sagen, das sind tatsächlich smarte Phones. Und wenn wir uns angucken, was in den letzten Jahren passiert ist, welche Ergebnisse da reingekommen sind, also die Spracherkennung, die man nutzen kann, die Diktiersysteme, die man nutzen kann über Smartphone, dass man SMS diktieren kann, dass man, was weiß ich, Facebook-Nachrichten, dass man Tweets diktieren kann mit gesprochener Sprache und die tatsächlich die Erkennung wirklich gut ist, das sind absolut Erkenntnisse und Ergebnisse aus der künstlichen Intelligenzforschung der letzten 20 Jahre. Deswegen würde ich sagen, ganz bestimmt, dort sehen wir Ergebnisse von KI.
Was sind denn sonst noch so Bereiche, in denen die KI, die künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt?
Also ich würde sagen, es sind sehr viele Bereiche und man merkt es nicht immer. Man merkt es immer dann, wo man Maschinen sieht, also zum Beispiel in allen Bereichen der Robotik. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause einen Staubsaugerroboter haben, ganz bestimmt.
Ich hätte gerne einen.
Also Sie hätten gerne einen Staubsaugerroboter zu Hause. Es gibt einige, mittlerweile sind die tatsächlich ausgereift. Es ist immer noch nicht ganz so einfach, wenn Teppiche besonders dick sind und so weiter. Ich würde auch gucken, dass Sie die Diamanten, die Sie zu Hause auf dem Boden lagern, dass Sie die vorher aufheben, weil das kann auch nicht so ganz unterscheiden. Aber im Prinzip, diese Staubsaugerroboter, das sind Ergebnisse aus der KI-Forschung. Wenn wir dann ins Auto gehen, auch da kommen immer mehr Ergebnisse aus der KI-Forschung, dieses Stop-and-Go-Automatiken, die es jetzt gibt, die noch nicht ganz, also die sind noch nicht überall, aber ich denke, sie kommen, dass man wirklich im zähfließenden Schritttempo tatsächlich den Spurassistenten im Auto hat und der hält die Spur und man macht einfach gar nichts mehr. Der gibt ein bisschen Gas, der bremst ein bisschen, es gibt keine Unfälle und Sie können schön Zeitung lesen. Das geht jetzt schon, allerdings viel zu teuer, ich meine in den teuren Autos, wird ganz normal werden. Wenn Sie sich angucken, das Konzeptauto von Google, das ist klasse. Das ist echt total klasse. Sieht ein bisschen aus wie ein Smart, ist ein kleines Ei und das Auto fährt autonom, sicher im Straßenverkehr und Google testet diese Autos in Kalifornien oder in den USA. In Nevada war der erste Bundesstaat, wo man eine Zulassung bekommen konnte und eine Versicherung bekommen konnte für ein robotisch fahrendes Auto. Das ist super.
Wenn diese ganzen Geräte, wie zum Beispiel eben jetzt auch die Autos, schon alle so schlau sind oder auf dem Weg dahin sind, so schlau zu sein, dass sie zum Beispiel keinen Fahrer mehr brauchen und so, kann es auch sein, dass zum Beispiel eines Tages hier im Studio bei mir gar nicht mehr ich sitze, sondern zum Beispiel auch ein Roboter, der sich aber tatsächlich eben anhört, als wäre er ein echter Mensch. Also werden immer mehr Menschen aus der Arbeitswelt zum Beispiel auch verdrängt werden, solange die wenn die künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie tatsächlich menschlich ist, wirklich echt menschlich?
Also da muss man sich angucken, welchen Beruf man hat. Ich sehe für Sie jede Chance, dass Sie nicht von einem Roboter verdrängt werden.
Gott sei
Warum?
Dank.
Ja, boah, Gott sei Dank. Warum? Die menschliche Stimme nachzuahmen, also den Turing-Test auszudehnen auf gesprochene Sprache, Da werden die Maschinen noch lange brauchen. Wir haben Prosodie, wir haben Timbre in der Stimme, wir geben alles, wir sind Mozart, wir klingen, wir sind entweder entspannt oder aggressiv oder wir sind lustig, wir sind traurig. Das bringen wir alles in die Stimme rein, und zwar eigentlich können wir am Anfang eines Wortes traurig anfangen und am Ende eines Wortes mit einer lustigen Stimme enden. Das macht uns aus, das macht Sie aus und Ihre Arbeit. Ich sehe nicht, dass Rechner das können. Die können Wetterbericht, das sehe ich also wirklich, da sehe ich nicht viel Chancen im Radio, dass der Wetterbericht nicht von Rechnern gemacht wird. Was gibt es noch im Radio? Verkehrs- und Stauprognosen, Blitzer, all das, wo wirklich, wo es nur um Daten geht, da werden Rechner, ja, da werden die ganz viel übernehmen. Bei Nachrichten nicht mehr, bei Dialogsendungen nicht mehr, das schaffen die einfach nicht. Und insofern sind Sie sicher. Viele andere vielleicht weniger. Das muss man wirklich sagen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir sollten das diskutieren. Viele Vorteile. Aber wir müssen uns da eben auch beweisen, den Maschinen gegenüber.
Die Chauffeure zum Beispiel, die hätten vielleicht irgendwann mal schlechte Karten, weil die Autos auch alleine fahren können zum Beispiel.
Also die Chauffeure, glaube ich, wiederum haben überhaupt gar keine schlechten Karten, weil die Chauffeure sind, das ist sozial und Prestige und das ist alles ganz großartig. Ich glaube, die sind gut raus. Ich würde denken, dass wir robotisch fahrende Autos bekommen ohne Lenkrad. Das ist bei dem Google-Auto auch so. Und auf einmal wird es so sein, dass man gar keinen Führerschein mehr braucht, dass man quasi vielleicht Kinder dann in Auto, in robotisch fahrende kleine Autos setzen kann, und dann wird dem Auto gesagt, bitte fahr da und dahin, und dann fährt diese Kabine und bringt die zum Ballettunterricht oder zum Karatetraining.
Ganz kurz noch, könnte es vielleicht passieren, dass wir aber persönliche Beziehungen irgendwann zu Maschinen führen? Es gibt ja auch gerade so einen Film, der ist in diesem Frühjahr erschienen, Her heißt er, wo genau das thematisiert wird. Da verliebt sich also auch ein Mann in eine Frau, die auch nur ein Computerprogramm eigentlich ist. Halten Sie sowas für realistisch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Männer, die sind in ihr Auto verliebt. Also wird es auch Frauen geben, die sich in Computer verlieben können. Warum nicht? Also wir vermenschlichen alles. Aber Sie haben Her angesprochen, und da ist Samantha, so heißt dieses Computerprogramm, gesprochen im Englischen von Scarlett Johansson, und Louise Helm ist die Übersetzerin, die Stimme im Deutschen. Es geht um die Stimme. In diesem Film geht es um die Stimme. Die Stimme von Louise Helm, die Stimme von Scarlett Johansson sind ja genau das. Das sind menschliche Stimmen, die eine tatsächliche Beziehung ins Ohr flüstern. Das können Maschinen nicht. Wenn Maschinen das können, wir werden drauf reinfallen. Wir werden am Ende verliebt sein. Und wir werden am Ende eifersüchtig werden, wenn diese Maschine uns dann sagt, ja, ich spreche gleichzeitig mit 2295 Leuten und in 482 bin ich verliebt. Dann werden wir eifersüchtig reagieren. Pech.
Herr Karger, wir werden uns in ein paar Jahren nochmal wiederhören, und ich bin sehr gespannt, ob ich mich in eine Maschine verliebt haben werde.
Ausgezeichnet, bis dann. Schönen
vielen, Abend. Vielen Dank. Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
Ciao. We'll be right back. einer unserer Dauergäste bei Trackback. Professor Klick, sehr, 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 sehr bekannt in der Netzmusikszene und auch absolut zu Recht. Wire and Flashing Lights könnt ihr euch natürlich runterladen, ganz kostenfrei aus dem Netz. Und den Link kriegt ihr in unserem Blog zur Sendung. Berlin ist ja das Silicon Valley von Europa. Das haben bestimmt einige von euch schon irgendwo mal aufgeschnappt. Der Business Angel Simon Schäfer, also jemand, der Gründern quasi auf die Beine hilft, im Geschäft, im großen Geschäft richtig durchzustarten, der sieht das ganz anders. Berlin müsste sich nämlich noch einen Namen in der internationalen Startup-Szene machen. Und deshalb hat er die Factory Berlin gegründet. Am Mittwoch hat der Startup Campus in Berlin-Mitte eröffnet. Und ich habe ihn dort zum Interview getroffen und wollte von ihm wissen, wer jetzt schon in der Factory Berlin sitzt und wie man als junger Gründer eigentlich überhaupt da reinkommt.
SoundCloud als einer der prominentesten, sechs Wunderkinder, Mozilla als Technologiegigant tatsächlich, Limemakers, Tech Open Air, Zendesk aus dem Valley. Die meisten sitzen hier entweder, um unter Gleichgesinnten zu sein oder auch, weil sie in der Kampf um Talente sich ein schönes Büro bauen wollen.
Sind das tatsächlich noch richtige Startups? Da sind ja eben auch schon größere Namen dabei. Fällt das eigentlich noch wirklich in die Kategorie Startup mit rein? So jemand wie SoundCloud, Twitter?
Na, ich würde mal sagen, bevor man profitabel ist, ist man eigentlich schon noch ein Startup. Twitter ist jetzt an der Börse, also würde ich nicht mehr als Startup bezeichnen. Ich bin immer der Meinung, dass man diese Trennlinien gar nicht so scharf ziehen kann und sollte. Ich glaube, der Begriff Startup bedarf einer Definition. Ich definiere das als schnell wachsend, technologiegetrieben. Und in unserem Kontext meist sehr innovativ. Und aus der Perspektive sind das schon alles noch Startups. Ich meine, auch Mozilla, die entwickeln ein Betriebssystem für Handys, was für Smartphones in der dritten Welt funktionieren soll, also wirklich very low price. Und damit begeben sie sich auf ein komplett neues Feld. Und so sind Startups, glaube ich, auch in ihrer Unternehmenskultur immer wieder daran orientiert, sich jederzeit neu zu erfinden.
Es heißt ja immer, Berlin wäre die Startup-Hauptstadt, nicht nur Deutschland, sondern vielleicht sogar europaweit. Trotzdem gibt es jetzt so einen Ort wie die Factory erst 2014. Warum hat das so lange gedauert?
Weil es nicht so ist, wie alle sagen. Also ich, wenn überhaupt, und das ist auch in Zahlen, glaube ich, relativ einfach herausfindbar. Ich meine, Tel Aviv hat ein Vielfaches der Unternehmensverkäufe und Exits, die Berlin hat. London in 2010 und 2011 das, ich glaube, Achtfache. Ich habe mal so einen Chart gebaut mit Vergleichen. Und es ist relativ klar, dass Berlin am Anfang steht, aber ich glaube, was Berlin besonders macht, ist, dass sehr viele Leute überall aus dem Ausland gerne hierher kommen. Und deswegen steht Berlin noch relativ am Anfang, aber in einer sehr zielstrebigen Entwicklung. Also wenn man sich überlegt, dass inzwischen die Wahl ist, gehe ich ins Valley oder gehe ich nach Berlin? Und das hören wir relativ oft von hochspezialisierten Technologieangestellten und Unternehmern. Ein Growth Hacker zum Beispiel ist eine sehr spezifische Leistung. Er muss dafür sorgen, dass es besonders schnell wächst. Der hat dann die Wahl, wo er hingeht, und Berlin ist definitiv mit auf der Karte. Und deswegen ist es beeindruckend, was Berlin sich da im Moment auf die Fahne schreibt, aber in Zahlen noch weit davon entfernt, wirklich relevant zu sein.
Und warum hast du dich dann dafür entschieden, die Factory in Berlin zu eröffnen, wenn das so ist?
Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich bin Berliner, seit ich 3 bin ich hier. Und vor allem, Berlin hat genau das, was ich mir als Unternehmer wünsche. Es ist international ausgerichtet. Jedes Startup, was man macht, richtet sich an einen internationalen Markt, vor allem von hier, also vor allem, wenn man hier startet. Aber Berlin hat vor allem auch noch den Kontakt zur Subkultur. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, mit dem Investitionsvolumen, was wir hier in die Hand genommen haben, hätten wir das in einer anderen Stadt gar nicht realisieren können.
Was erhoffst du dir denn, was aus der Factory entstehen wird oder vielleicht auch in den Synergien innerhalb des Hauses?
Also ich hoffe, dass wir hier tatsächlich europäisch orientierte oder global orientierte Technologieunternehmen schaffen, die Bestand haben, die bleiben. Das haben wir hier überhaupt nicht. Die tradierte Wirtschaft hat natürlich große Hemmnisse, sowas einfach zu machen. Das liegt ihnen fern. Die haben über Jahre mit Engineering irgendwie ihr Leben bestritten. Jetzt irgendwelche Spinner aus dem Internet einzukaufen, liegt ihnen relativ fern. Aber das ist vielleicht eine der Sachen, die fehlt und eine Sache, die wir gezielt entwickeln müssen. Und auch da sehe ich eine Opportunity, dass wir das als Factory können.
Die Idee ist ja auch, dass eigentlich die Factory auf lange Sicht nicht nur in Berlin bleibt, sondern dass es sowas wie die Factory auch in anderen europäischen Ländern gibt. Wie wäre das dann gestaltet? Also macht die Factory dann genau dasselbe? Vernetzen sich die Factories untereinander? Wie ist deine Vorstellung?
Also zunächst ist das ein Wunsch von mir, weil ich glaube, dass das Potenzial da ist. Aber vom Prinzip her wäre es nie das Gleiche, weil das Gleiche nicht funktioniert. Der Grund, warum wir das hier gemacht haben, ist, weil wir auf das Umfeld, was wir hier haben, reagiert haben. Wir haben auch am Anfang eine andere Vorstellung gehabt von dem, als was es jetzt wirklich geworden ist. Und so glaube ich, dass jeder soziale Kontext, ob man jetzt in Athen gründet oder in Berlin gründet, hat bestimmt eine andere Motivation. Und dieser soziale Kontext, diesen mit einzubeziehen ins Konzept, aber auch die lokale Infrastruktur, die Stadt, in der man ist, ist notwendig. Und deswegen, wenn man es macht, wäre es überall bestimmt leicht unterschiedlich.
Aber erstmal muss sich die Factory in Berlin etablieren. Ein paar vielversprechende Startups, die sind schon dabei. Und das Interesse ist riesig groß. 16.000 Quadratmeter Fläche gibt es in der Factory. Und wenn jetzt die Factory alle Leute unterbringen wollen würde, die Bock haben, da auch mit dabei zu sein bei Simon Schäfer und seinen Kollegen, dann müssten die eigentlich nochmal 80.000 Quadratmeter mehr anbauen. Dass die Gründer erfolgreich werden, da kann Simon aber nicht helfen. Das müssen also alles schon selber wollen. Aber er stellt ihnen zumindest mit der Factory eine kleine Spielwiese zur Verfügung und ein paar erfahrene Leute, die ihn dann eben unter die Arme greifen können. Wenn euch das Ganze interessiert, euch das mal angucken wollt, geht mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es ein paar mehr Infos und dann könnt ihr da ja vielleicht einfach mal bei der Factory vorbeischauen und mal gucken, wie dieses coole Soundcloud-Büro zum Beispiel aussieht. Mixter ist ein interaktives Festival, wo also auf einer Website immer wieder auf quasi einer anderen Bühne, auf einer anderen Website Netzmusik für euch gespielt wird. Unter anderem auch die hier von Glenny 417, Biskops Garden Nightlife. Und dementsprechend gibt es da jede Menge neue Netzmusik zu entdecken. Und ihr könnt mal ins Blog gehen, denn da findet ihr den Link, damit ihr auch diese ganze wunderbare Musik hier alles hören könnt. Ihr seid die Crowd, wir sind die Reporter und zusammen sind wir Krautreporter. Damit warben seit Mitte Mai eine Reihe von Journalisten, die mit dem Krautreporter ein unabhängiges Online-Magazin starten wollten. Insgesamt wollten sie 900 Euro einsammeln und einer der Gründer von Krautreporter, Sebastian Esser, war damals schon bei Trackback zu Gast und hat uns erzählt, was mit diesem ganzen Geld eigentlich passieren sollte.
Was dann gemacht wird, ist, dass wir 25 Journalisten, die wirklich sehr renommiert sind, die ganz toll sind, die sich aber auch gut im Netz auskennen, also sehr moderne Sorte von Journalisten losschicken und ihnen aufgeben, uns jeden Tag 4 tolle, ausführlich recherchierte, super redaktionell bearbeitete Texte, Reportagen, Recherchen mitzubringen. Das heißt, das wird ein Angebot sein, was es im Moment so noch nicht gibt. Und das liegt dran, weil man es bisher nicht finanzieren konnte. Und deswegen bitten wir unsere Leser, uns das direkt zu finanzieren.
15.000 Unterstützer hätten ihr Geld dafür geben müssen und am Ende waren es sogar fast 17.000. Und damit ist also gestern die Funding-Phase von den Krautreportern erfolgreich zu Ende gegangen, auch wenn ein paar Kritiker vorher schon gedacht haben, na, das wird ja gar nichts mehr. Wir ziehen also deshalb jetzt nochmal Bilanz mit Sebastian Esser, der ist nämlich nochmal hergekommen. Hallo.
Hi, Theresa.
Es gab ja tatsächlich, das haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen gehabt, viel Kritik erstmal an eurem Projekt, unter anderem, weil man eben nicht viel mehr wusste als die Namen der Autoren, die bei euch schreiben sollten. Hat euch, ich sage mal, dieser Arschtritt in Anführungszeichen am Ende den Arsch aber dann auch gerettet?
Die vielen, vielen, vielen Arschtritte meinst du? Vielleicht. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wir haben nicht einfach weiter so gemacht, sondern wir haben versucht, unsere Kampagne anzupassen und auf die Kritik ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Und ich hoffe, dass wir das ganz gut gemacht haben. Dennoch haben wir wahnsinnig viel gelernt in so kurzer Zeit und werden das auch in Zukunft noch tun. Dass es jetzt geklappt hat, ist einfach nur super.
Ehrlicherweise muss man ja sagen, das waren jetzt nicht irgendwie 15.000 einzelne Unterstützer, die jetzt jeder, also die 60 Euro Jahresabonnement in die Hand genommen haben, sondern zum Teil auch gab es größere Summen, die dann zum Beispiel von der Augstein-Stiftung gespendet wurden, die also gleich so ein großes Paket gekauft haben an Mitgliedschaften. Wäre das ohne solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Großabnehmer überhaupt möglich gewesen, dieses Projekt zu realisieren?
Also im Moment, wie du sagst, sind es ja schon knapp 17.000. Das heißt, es sind auch mehr als 15.000 insgesamt. Das heißt, ob es trotzdem geklappt hätte, weiß ich nicht, weil die Augstein-Stiftung, dass die das zu diesem Zeitpunkt angeboten haben, war ein total psychologisch super wichtiger Moment, weil dann viele Leute nicht sicher waren, klappt es oder nicht. Dann kamen diese 1.000 Unterstützungen dazu und dann haben die gemerkt, okay, das wird was. Und jetzt lohnt sich das für mich auch noch dabei zu sein. Und ich glaube, das hat uns so einen entscheidenden Kick gegeben. Deswegen bin ich da extrem dankbar für. Ich bin aber genauso extrem dankbar für jeden einzelnen anderen Unterstützer. Also nur weil da jemand 1.000 kauft statt 1 und entsprechend auch über mehr Mittel verfügt, heißt das nicht, dass diese Unterstützung mehr wert wäre.
Die Erwartungen sind ja jetzt, ich würde sagen, extrem hoch an euch, gerade weil auch erstmal jede Menge Kritik kam. Jetzt habt ihr es aber irgendwie doch geschafft am Ende. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass ihr auch an diesen Erwartungen vielleicht auch einfach nur scheitern könnt, weil sie jetzt so hoch sind?
Ja, einerseits ist diese Chance extrem hoch.
Das
andererseits,
ist sehr ehrlich.
Wenn wir das akzeptieren, dass wir nicht allen Erwartungen entsprechen können, weil ich meine, jeder hat unterschiedliche Erwartungen. Das heißt, wir müssen einfach unseren Weg weitergehen, wie wir ihn uns vorstellen und dann den möglichst gut erklären. Und dann wird es sicher Leute geben, die enttäuscht sind. Das heißt, heute in einem Jahr werden wir sicher nicht mehr 100% derselben Mitglieder haben, wie wir sie jetzt bis gestern gewinnen konnten. Wir müssen uns darum jetzt ein Jahr lang bemühen, neue Leute zu überzeugen, die dann die Wegfallenden ersetzen. Und dann haben wir ein funktionierendes Geschäftsmodell. Andererseits hoffe ich ja fast, dass die Leute uns die Chance geben. Und wenn wir halt gut genug kommunizieren und das erklären, dass die dann bei der Stange bleiben, auch wenn es am Ende vielleicht was anderes ist, als sie sich erwartet hatten.
Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Denn auch wenn ihr jetzt erstmal das Geld eingesammelt habt, kann ja nicht von heute auf morgen sofort ein Online-Magazin entstehen. Was sind so die nächsten Schritte und wann bekommen wir die ersten Stories geliefert?
Die ersten Stories sollen im September online sein. Es kann sein, viel schief geht, dass wir erst Anfang Oktober oder so fertig sein werden. Aber was wir jetzt in den nächsten Wochen machen, ist aus einer sehr konkreten Idee ein noch konkreteres Online-Magazin zu machen. Das bedeutet, dass ganz viel gecodet werden muss, dass man ganz viel aufschreiben muss, dass man eine Themenplanung machen muss, die über Monate hinaus auch funktioniert. Da ist jetzt steht uns ein arbeitsreicher Sommer bevor. Aber das ist natürlich eine super Chance. Also ich glaube, da träumen viele Leute davon, dass man mal diese Möglichkeit bekommt. Deswegen haben wir da richtig Lust drauf.
Wird sich denn da noch was an dem Personal ändern? Das war ja auch so ein Kritikpunkt. Zu wenig Frauen, zum Beispiel auch keine Leute mit Migrationshintergrund und solche Geschichten. Wird da noch jemand zum Start oder zumindest im Verlauf der nächsten Monate dazukommen?
Ja, also eine Kollegin, ich weiß nicht, warum ich es jetzt immer noch nicht erzählen darf. Keine Ahnung, sie hat noch irgendwas, ein privates Ding. Ist auf jeden Fall jetzt schon dabei. Migrationshintergründe haben wir übrigens auch anzubieten. Also so ist es nicht, aber trotzdem war diese Kritik berechtigt. Und ja, und zur Erklärung, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, wir arbeiten ja jetzt nicht nur mit diesen 25 Autoren und Autorinnen zusammen, sondern wir werden jetzt mit ganz vielen freien Autoren auch arbeiten müssen, um überhaupt dieses Arbeitspensum bieten zu können. Und da achten wir jetzt extrem drauf, dass da genug Frauen dabei sind, also diese Sensibilität haben wir jetzt inzwischen entwickelt.
Sehr gut. Glaubst du denn, euer Erfolg wird auch Ansporn vielleicht für andere online-journalistische Projekte sein? Also, dass jetzt gerade mehr Journalismus sich crowdfunden wird, weil sie gemerkt haben, selbst mit so einer hohen Summe, 900.000 Euro, funktioniert's?
Das ist so, also pass auf, ich würde es mir wünschen, dass es noch mehr passiert. Andererseits gab es jetzt heute schon so ein paar Posts, die gesagt haben, meine Güte, das waren echt 4 Wochen, die mir meine sozialen Kanäle verstopft haben. Und das ist natürlich im Grunde auch Marketing und nervt dann irgendwann viele Leute und das verstehe ich auch. Und wir wollen natürlich auch nicht so tun, als ob wir jetzt die Lösung aller Probleme des Journalismus sind. Ich glaube, dass zum Beispiel Verlage sich schwer, sehr schwer hätten, sowas zu machen, was wir haben. Das muss man dann irgendwie anders machen. Aber ich würde schon allen Kollegen da draußen, die eine tolle Idee haben und niemand finden, der ihnen das bezahlen will und aber wissen, dass es Leser oder Zuhörer, Zuschauer oder User im Netz dafür gibt, raten, das mal zu versuchen und einfach zu bitten darum, dass man ihnen Geld gibt für ihre Arbeit. Also sie nicht zu zwingen, sondern zu bitten. Das ist, glaube ich, das Geheimnis gewesen.
Sebastian Esser vom Kraut Reporter. Wir sind also sehr gespannt, was so passieren wird in den nächsten Monaten. Wir werden auf jeden Fall natürlich verfolgen, was dann im September oder spätestens im Oktober bei Kraut Reporter auf der Seite steht. Bis dahin viel Erfolg und danke, dass du hier warst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Ciao.
Tschüss.
Alcohol in my DNA. One more shot, I'll be okay. I ain't got too much to say. We on the dance floor, get out the way. We where the party at? Get off the bullshit, ain't no starting that. Cause I'm old school like a starter cat. With a hot top fade, better put a part in that. Hello, nurse and a maniac. Dancing like a maniac, sorry but this ain't a act. I can only state the facts. Think my flow sick, hypochondriac. I'ma get turned up on this fucking jack. I'ma get turned up on this fucking track. I'ma beat the beat up to his blue and black. Like I use brass knuckles in the middle back. It's the bridge and the bass to back. Shut up, mean boss to pop. Word slur when I drink a lot. Make him wanna go and call the cops. When we lose when the party stops, and we'll never stop. What the fuck, bub? Get the fuck up, get a party hat. Where we at is where the party at. I wanna rock right now, I'm sure y'all wanna do the same, no doubt. Put your hands up and scream out loud. Jazz is controlling this crowd. And I don't mean Gillespie type, I mean that nod your head type hype. I mean that break your neck fight hype. I mean that prime grind flow tight right. Like, let me see you bounce, line it up 1 ounce. I'ma burn this house to the goddamn ground. You love this sound, it's underground. Drinks all around, how like a hound. Oh shit, busted the bot in the bridge with a hit. Oh fuck, all y'all ready to get turned up. Oh shit, busted the bot in the bridge with a hit. Oh fuck, all y'all gotta get turned up. We'll be right back.
bei Bass Turbot ist der Name absolut Programm. Voll fetter Bass bei dieser wunderbaren Netzmusik. Where the Party At heißt der Song. Und wenn ihr euch den runterladen wollt, dann schaut mal in unser Blog.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Bei Trackpack stellen wir euch ja jede Woche einen Blog beziehungsweise eben den Blogger oder die Bloggerin dahinter vor, manchmal auch einen Podcaster oder auch einen Vlog auf YouTube, was auch immer. Und letzte Woche war hier Monet Mirastel zu Gast mit ihrem Blog und die hat uns folgendes Blog für diese Woche empfohlen.
Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Blog von Jacinta Nandi vorstellt. Das ist eine in London geborene Autorin, die auch auf Poetry Slams auftritt und super geile, lustige, freche, hintergründige, tiefgründige Texte schreibt.
Und deswegen ist jetzt die liebe Jacinta bei mir am Telefon. Hallo!
Hallo! Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich wunderbar hören. Ursprünglich hast du mal beim Ex-Berliner Magazin gebloggt, jetzt bist du zur Taz umgezogen. Es geht ja aber im Großen und Ganzen immer irgendwie um Deutschland. Du kommst ja eben nicht aus Deutschland, sondern aus England. Und ja, du meckerst gerne so ein bisschen über die Deutschen. Was regt dich denn am meisten auf?
Oh, ich glaube nicht, dass ich so sehr über die Deutschen meckern. Ich liebe die Deutschen. Aber manchmal mag ich mich ein bisschen lustig über die.
Ja, ich habe nämlich auch einen Text von dir gelesen. Und
oh,
zwar.
Nein.
Natürlich musst du mich ja vorbereiten, ne? Und ich glaube, er hieß total sogar, was du an den Deutschen oder an Deutschland hast. Und was ich aber rausgelesen habe, war, es ist gar nicht so viel unterschiedlich von dem, was vielleicht auch manche Deutsche nicht so mögen an ihrem eigenen Land. Warum ist das aber manchmal für jemanden, der nicht von hier kommt, so ein bisschen schwieriger, sich zu beschweren?
Ja, die Leute regen sich auf, wenn Ausländer über ihr Land beschweren. Aber das ist so komisch, ne? Weil die Deutschen beschweren sich die ganze Zeit. Also im Grunde genommen hat Thilo Sarrazin die ganze Zeit über Deutschland beschwert, ne? Deutschland schafft sich ab.
Ja.
Ne? Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Nein, alles richtig, alles wunderbar. Obwohl du ja vielleicht ein bisschen was zu meckern hast, aber man liest ja aus den Texten raus, eigentlich bist du ganz gerne hier. Seit wann wohnst du denn überhaupt schon in Deutschland beziehungsweise in Berlin?
Seit sehr lange. Als ich hier angekommen bin, war ich 20 Jahre alt. Das war in dem Jahr 2000. Da gab es noch nicht Euro. So lange bin ich hier. Ich habe mit D-Mark bezahlt.
Und warum bist du hergekommen?
Oh, weil ich Deutsch gelernt habe in der Universität von Exeter. Ich schäme mich immer ein bisschen zu erzählen, dass ich Deutsch in England gelernt habe, weil mein Deutsch immer noch so schlimm ist nach 14 Jahren. Aber ja, ich habe Deutsch gelernt, Bachelorabschluss in Deutsch und Französisch und dann ich bin hierher gekommen mit 20. Ich war Fremdsprachassistentin für Grundschulkinder und dann bin ich zurückgekommen mit 22.
Du trittst ja
seitdem immer hier in Berlin.
Du trittst ja auch bei Poetry Slams auf, ne?
Ja, ab und zu. Und ich habe zwei Lesebühnen. Eigentlich mag ich öfter Lesebühne auf Poetry Slams, weil ich bin schon zu alt für die Slams, denke ich.
Wieso?
Die sind alle junge Kinder. Die sind jetzt. Ich habe das letzte Mal, dass ich beim Slam dabei war, habe ich eine Geschichte geschrieben über 9/11, dass ich bei 9/11 schon an der Uni war. Ich war schon in der Uni bei 9/11. Und dann nachher im Backstage-Bereich alle die anderen Slammer, oh mein Gott, du warst schon in der Uni bei 9/11. Ich war 4 oder ich war 6 oder ich war gerade eingeschult. Und dann habe ich gedacht, oh, ich bin so alt geworden für die Slams.
Und deswegen hast du dich dann für die Lesebühne entschieden, sozusagen für die erwachsene Variante.
Dann bin ich immer die Jüngste. Ne? Nee, ich mag immer noch ab und zu Slams, aber ich mag auch meine Lesebühnen. Ich habe zwei Lesebühnen. Eine in Eber in Neukölln, Rakete 2000, und eine jeden Mittwoch im Mauersegler, in der Nähe vom, also in dem Mauerpark.
Ja, genau. Und das er ist in der Weserstraße in Neukölln. Das kenne ich nämlich auch. Ich wohne da in der Nähe. Ich gehe da auch häufiger mal hin.
Ja, ja. Das ist jeden zweiten und vierten Donnerstag des Monats. Und das ist eine sehr weibliche Lesebühne.
Und was gefällt dir eigentlich besser oder kann man das gar nicht so sagen? Lieber das Schreiben oder tatsächlich auf der Bühne stehen und was vorlesen beziehungsweise was präsentieren?
Ach so, das ist so schwer zu sagen. Aber ich finde das Vorlesen so unglaublich aufregend und anstrengend. Und ich bin vorher so nervös und ich mache alle anderen, die auftreten, total krank, weil ich kotze und so. Und da finde ich Schreiben ist ein bisschen einfacher. Aber für mich ist es schwer zu sagen, weil ich, seitdem ich schreibe, immer was vorgelesen habe. Also für mich gehört das zusammen.
Und weil du jetzt wahrscheinlich auch gerade, weil du erzählen musst, ein bisschen aufgeregt bist, schreiten wir schnell voran und kommen zur Kurzfragerunde. Der oder das Blog?
Oh, ich muss sagen, ob es der oder das Blog ist. Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Was?
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows. Ich kenne die andere Sache nicht.
Wie viele Facebook, Twitter und Google Plus Accounts hast du insgesamt?
5.
Hardcore oder Casual Gamer?
Ich weiß nicht, was das heißt. Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest bzw. hörst?
Oh, ich denke immer, das ist so geil. Oh mein Gott, das ist so gut. Oh mein Gott, da habe ich recht gehabt. So, ich bin ganz schrecklich.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Wenn ich mein Computer anschaue?
Genau.
Oh, mein Sohn hat was ganz Komisches gemacht mit Ask oder so und ich habe das einfach gelassen. Ask irgendwas von den frühen Tagen von dem Internet hat er hochgeladen. Ich weiß nicht warum. Ask irgendwas so.
Was ist das nächste Blog oder auch ein Podcast, was wir in der nächsten Woche vorstellen sollen?
Ach so, also ich denke vielleicht so die Insel interviewen. Sie ist meine Kollegin von Rakete 2000.
Worüber schreibt die?
Sie schreibt so lustige Geschichten über Studentenleben und Schuhe. Und sie ist sehr, sehr, sehr lustig und sie ist sehr groß.
Angenommen, die Insa kann jetzt vielleicht nicht. Hast du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, dann ich habe einen Kumpel, der heißt Anatol. Der macht auch sehr geile Sachen. Der ist sehr, 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 sehr klug und wütend. Der ist oft ein bisschen wütend.
Worüber schreibt er?
Über Sprache. Über die deutsche Sprache und so.
Okay, dann bin ich mal...
Sprachwissenschaftler.
Ah, dann bin ich mal sehr gespannt, wen wir hier in der nächsten Woche hören werden. Jacinta, ich komme einfach mal bei dir irgendwie auf der Lesebühne vorbei und höre mir das mal an.
Okay, ich freue mich.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao. You have me breaking my neck just to find why you've been taking time out of my life. You know I'll keep running back to your arms. You're always throwing darts in the dark. My heart sings, oh, 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 oh. Dieser Mann hat noch keinen Plattenvertrag. Das ist sehr, sehr schade. Sean Abram, My Heart, heißt der Song, den ihr gerade gehört habt. Das Gute an der Sache daran, dass er bei noch keinen Plattenvertrag hat, ist, damit ist er großartigst berechtigt, bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag am Sonntag ab 18 Uhr aufzutreten. Das macht er nämlich auch. Da kommt er bei Christoph Schrag im Studio vorbei und stellt ein paar seiner wunderbaren Songs vor. Ist ein Spitzentyp, kommt eigentlich aus den Staaten, aus L.A., hat sogar schon mal eine kleine Rolle in einem Steven Spielberg-Film aufgetaucht ist er da mal. Kann also jede Menge tolle Sachen, aber für den Plattenvertrag hat es noch nicht gereicht. Aber ab 18 Uhr wird dann morgen am Sonntag der Christoph ein bisschen die Werbetrommel für den Sean Abraham rühren. Und Trackback ist damit jetzt auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Der Blick ins Internet ist vorbei. Ich verabschiede euch mit einer allerletzten Netzmusik und zwar mit Tree 60 und dem Song Urbis. In der nächsten Woche sitzt hier dann wieder Jonte Weiland für euch hinter Mikrofon. Und ich bin Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns dann auch bald wieder im Radio. Macht's gut.
Fritz.
Und das hört man.